Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Geschwister. Eine ASI-Tagung ist wie eine Veranstaltung, wo man 4 Tage lang durch isst. Und ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ihr wisst, dass Essen gut ist, Aufnehmen von Nahrung, aber wehe uns, wenn wir dann keine Bewegung haben. Wehe uns, wenn wir dann, wie gerade wir gehört haben von Ronny, nicht hinausgehen und das, was wir gehört haben, hoffentlich geprüft und angenommen im Herzen, selber Licht werden und dann gehen, Bewegung. Oft wird es vielleicht vergessen, denn so köstlich die Nahrung ist, so ungesund kann es sein, wenn keine Bewegung daraus folgt. Botschaft an Christi-Stadt, das große Thema, und ich tanke selber sehr auf durch das, was ich höre und angeregt werde, weiterzugehen, tiefer zu denken, als ich es bisher tue. Ihr werdet zu Anfang einen kleinen Hinweis, ihr werdet sehen in dem Programm, dass da eine Reihenfolge von Themen der Sprecher ist. Das Thema, das wir heute Morgen studieren werden, ist eigentlich dort das 5. Thema. Das liegt daran, das war eigentlich der Workshop, für den ich mich vorbereitet habe, auf 3 bis 4 Stunden, den ich dann aufgrund von Programmumstellungen jetzt reduziert mit euch studieren werde. Deshalb werden vieles, was in dem Workshop passiert wäre, nicht passieren. Ich werde mich konzentrieren auf das Wesentliche und viel Historie und Adventgeschichte weglassen zum Vorteil der biblischen Exegese und Auslegung. Denn Bibelstudium ist das, was wir brauchen. Und ich hoffe, dass Gottes Geist uns jetzt führen wird, weil es Zeit gibt, hinauszuschauen in die Welt, und es gibt Zeit, über uns selber nachzudenken. Beides hat seinen Sinn und seine Wichtigkeit. Bevor wir das tun, möchte ich, auch wenn wir schon gebetet haben am Anfang, ich möchte gern darum bitten, dass Gott es möglich macht, dass ich hinter ihm stehe und nicht vor ihm, weil es ein Thema ist, das uns alle betrifft. Und einladen, wir werden sitzen bleiben, dass wir unser Haupt neigen für ein Gebet. Vater, wir kommen zu dir, wir stehen hier als deine Kinder und sitzen hier als Menschen, die du berufen hast, Licht zu sein. Licht zu sein in einer Welt, die Jesaja beschreibt als finster. Und wir leben inmitten von Völkern, in der Finsternis herrscht. Aber du hast dein Licht nie ausgehen lassen in der vergangenen Zeit, und du hast heute noch dein Licht, das brennt und sichtbar wird am Horizont. Herr, bitte, komm jetzt mit besonderem Segen und gieß deinen Geist auf uns aus. Wir alle brauchen's. Und sprich du selbst und hilf uns, dass wir gute Schüler und Hörer sind und Täter deines Worts. Das ist, was wir bitten in deinem Namen. Amen. Was für ein Vorrecht, Gottes Kind zu heißen. Und das sage ich nicht leichtfertig, denn es gab eine Zeit, in der mein ganzes Leben nur Finsternis war. Und mit nur meine ich tatsächlich nur. Es gab eine Zeit, in der ich kein Licht sah am Horizont. Eine Zeit, in der ich mir wünschte, zu sterben, nicht da zu sein. Ähnlich wie Elia, der in der Wüste sitzt und sich wünscht zu sterben. Eine feine, subtile Form von Egoismus. Und wie schnell können wir in die Gefahr fallen, dass wir den Blick für das um uns herum verlieren, weil wir uns zu sehr auf uns selbst konzentrieren. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum Satan keine Mühe scheut und keine Pause sich genehmigt, um uns abzulenken mit allen möglichen Themen innerhalb, die uns von dem ablenken sollen, worum es wirklich geht. Nämlich selbst Licht zu sein, selber Botschafter zu sein, selbst an Christi statt zu reden, zu leben, zu denken, zu fühlen. Das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung für uns, dass wir es nicht nur mit Worten tun, wie gerade eben gesagt wurde. Es ist ein Vorrecht, zu dieser prophetischen Bewegung zu gehören. Und ich danke Gott jeden Tag dafür. Aber Vorrechte und Privilegien bringen auch Verantwortung mit sich. Und das ist sehr wichtig. Gottes Wort ruft uns auf, dass wir uns sammeln. Wir sehen in der Bibel zwei Sammlungsbewegungen, die stattfinden. Nicht erst seit kurzem, eigentlich schon seit Jesus das erste Evangelium verkündet hat. Man nennt es in der Theologie das Proto-Evangelium. Wo er sagt in 1. Mose 3, 15, ich will Feindschaft setzen zwischen der Schlange und dir und deinem Samen und dem Samen der Schlange, wir kennen das. Von diesem Zeitpunkt an gibt es zwei Sammlungsbewegungen und beide arbeiten mit Licht. Wir sehen das Hinweise, die möchte ich nicht alle erwähnen, weil ihr Bibelstudenten seid, ihr wisst, dass es in Korinther heißt, wo Paulus sagt, dass selbst der Satan sich als Engel des Lichts verstellt. Und wir sehen sehr deutlich in der Bibel, dass beide Sammlungsbewegungen es ums Licht geht. Und wir brauchen geheiligte Wahrnehmung, wir brauchen scharfe Sinne, wie noch nie zuvor. Und die haben wir nicht, keiner von uns. Da ist nicht einer unter uns, der in der Lage ist, zu unterscheiden zwischen Lüge und Wahrheit, zwischen Irrtum und zwischen dem Wort Gottes. Wir können es nicht, unter einer Voraussetzung, es sei denn, dass wir erleuchtet sind. Dass der Heilige Geist uns die Fähigkeit gibt, zu unterscheiden. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich zitiere frei, aus dem großen Kampf, die Bibel, unsere Schutzwehr, dieses Kapitel, da heißt es, dass vor der Wiederkunft das Echte und das Falsche so eng beieinander liegen würden, dass es selbst die Auserwählten nicht mehr unterscheiden können, was immer das sein wird. Ich glaube, es muss was mit dem Evangelium zu tun haben. Haben wir nicht im ersten Teil gehört in meinem Thema, wo Paulus sich beruft auf Römer 1, 16 und 17, das Evangelium, das gepredigt wird aller Welt, wo er sagt, das ist die Kraft Gottes, darin ist die Kraft Gottes. Warum? Weil sich darin die Gerechtigkeit Gottes offenbart und nicht die Gerechtigkeit des Menschen. Und ich vermute und ich glaube und ich bin fest überzeugt, dass diese Täuschung, die auf uns zukommt, damit etwas zu tun haben muss. Und wir müssen jetzt zusammenkommen. Zusammenkommen, um gemeinsam, nicht gegeneinander, gemeinsam zu studieren und uns zu bereichern aufgrund der verschiedenen Erkenntnisse, die Gott uns gibt. Denn Gott offenbart sich niemals einem Menschen, sondern seinem Volk als Ganzes. Und das ist wichtig. Und ich wünschte mir so sehr, wir würden endlich etwas überwinden, was mindestens so giftig ist wie Sahnetorte oder wie Ehebruch. Und das ist, die Gemeinde einzuteilen in liberal und konservativ. Ich glaube, dass die Zeit höchste Zeit ist, dass wir damit sofort aufhören und unvoreingenommen, wie ein Weit sagt, das Beste vom anderen denken. Und unter diesem Licht, gemeinsam unter dem Wort Gottes, nicht das Wort Gottes in verschiedene Fraktionen ausgelegt, in verschiedene Formen von Erkenntnis über Sabbat, die Natur Christi und was es alles gibt, sondern dass wir gemeinsam uns sammeln. Wir sind eine Sammelbewegung. Und es gibt nur zwei. Und die heißen nicht liberal und konservativ, sondern diese zwei Bewegungen heißen Licht und Finsternis. Paulus sagt in Epheser 6, dass unser Kampf nicht gegen Fleisch und Blut ist, sondern gegen die Mächte der Finsternis. Und soweit ich weiß, nach meinem Bildungsstand, sind sowohl liberal als auch konservativ, falls es diese Einteilung gibt, beide Fleisch und Blut, ja oder nein? Das kann nicht unser Kampf sein. Wir sind eine Sammlungsbewegung. Und Josaphat, eines Tages ein berühmter Satz, den wir hoffentlich auswendig kennen, versammelte das Volk Gottes. Und er Er war in einer ähnlichen Lage wahrscheinlich wie ich jetzt, dass ich einen Workshop in eine Botschaft bringen muss. Er nimmt das Konzentrat aus der Botschaft, die er dem Volk Gottes zu sagen hat, in 2. Chronik 20:20. Ihr kennt es auswendig. Sie machten sich früh am Morgen auf und zogen aus der Wüste Tekoa. Und als sie auszogen, trat Josaphat hin und sprach: Hört mir zu, Juda, ihr Einwohner von Jerusalem und Adventgemeinde in Deutschland und Asitagung, in Klammer. Jetzt kommt die entscheidende Botschaft. Und ich höre hier nichts von diesen ganzen Subliminalbotschaften, die sich überall verbreiten unter uns. Und neuestes Licht kommt, neues Licht über den Sabbat. Neues Licht über die Natur, neues Licht über die Personalität des Geistes und neues Licht über dieses, neues Licht über jenes. Alles Licht. Und ich glaube, dass das gezielt ist, dass je mehr Licht Gott offenbart, desto mehr Licht kommt von seinem Widersacher. Zwei Lichtbewegungen. Und er sagt hier, im Konzentrat, die Botschaft, um die es mir im Konzentrat heute gehen wird: Glaubt an den Herrn, euren Gott, so werdet ihr sicher sein. Und glaubt seinem Propheten, so wird es euch gelingen. Das hebräische Wort sagt tatsächlich Erfolg haben. Und wenn wir über Beendigung des Werkes nachdenken und wenn wir darüber nachdenken, wie kann man Menschen besser, effektiver erreichen, dann darf uns das nicht egal sein, dass im Hebräischen hier das Wort Erfolg steht. Und der Erfolg wird hier verknüpft, inspiriert, verknüpft mit dem Vertrauen und dem Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Und auf der anderen Seite dem Vertrauen und dem Gehorsam dem Propheten gegenüber. Nicht den Falschen, von denen es reichlich gibt, sondern Gottes Propheten. So wird es euch gelingen. Merkt euch diese Begrifflichkeit, wir kommen nochmal drauf. Ich las vor einiger Zeit in einer Zeitschrift, die habe ich mir ausgeschnitten, ich habe hier das kleine Bild vor mir. Eine säkulare Zeitschrift, manchmal, wenn ich einfach was anderes brauche, dann nehme ich ein Magazin und blättere durch und gucke. Heute geschieht das mehr online, aber ich schaue so einfach, mich ablenkend mal zu schauen, was passiert da überall. Und dann sprangen meine Augen auf eine Werbung, eine große, einseitige Werbung von einer Schweizer Uhrfirma. Ich könnte jetzt auch den Namen sagen, es wäre keine Werbung, denn die meisten von uns hier drin können sowieso die sich nicht leisten, denn die ist so teuer. Dort ist in der Werbung ein Bild von dem Gründer der Firma. Sie heißt Chronoswiss. Und nicht verwandt und nicht verschwägert. Und dort unter seinem Bild steht eine Aussage des Gründers. Und die hat es in sich. Ich lese mal. Meine Uhren gehen alle 100 Jahre nach. Ich habe in mir eine gewisse Unruhe, die mich antreibt. Ich will nicht nur Uhren bauen, sondern sie fortlaufend verbessern. Das heißt nichts anderes, als sie auf den Stand der technischen Perfektion und Präzision zu bringen, auf dem sie vor 100 Jahren waren. Der Schritt zurück, sagt er, also als Schritt nach vorn. Eine Philosophie, die Sie sonst mit der Lupe suchen können. Na, wenn der Mann nicht... Ich würde den gern predigen lassen, weil diese Aussage könnte nicht aktueller sein, als was er hier in dieser Werbung schreibt. Sein Wunsch war, zurückzugehen, um zu schauen, wo ist der Punkt, wo der Zeitgeber, damit man merkt, wie viel Zeit es ist, wie viel Uhrzeit es ist auf der Uhr, wie spät es ist auf der prophetischen Uhr, nicht nach Neuem in der Zukunft zu suchen, nach neuem Licht, sondern das Licht, was wir haben, zu verstehen, zu glauben und ihm zu gehorchen. Vielleicht können wir von solchen Menschen manchmal mehr lernen, als wir ahnen. Mir ging es zumindest so. Interessant für mich ist, dass genau zu dem Zeitpunkt, als diese Werbung erschien, ich gebe zu, die ist schon ein paar Jahre alt, genau zu dem Zeitpunkt, mit einem Jahr Unterschied, Ellen White vor 100 Jahren etwas schrieb. Sie schrieb genau 100 Jahre zuvor, vor dieser Werbung: Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten. Nichts, wenn da nicht dieses kleine Aber wäre oder es sei denn. Ihr kennt das Zitat, ich merke das schon. Sie sagt, außer dass wir den Weg vergessen, den der Herr uns geführt hat und seine Lehre in unserer Vergangenheit. Und ich merke, dass die Herausforderungen, die uns begegnen innerhalb der Gemeinde, meistens dann Probleme mit sich bringen, wenn Leute nach neuem Licht suchen. Und sie meinen, dass sie berufen sind, dieses neue Licht in der Gemeinde zu verbreiten. Gibt es wirklich neues Licht? Nun, ich weiß von Zitaten, wo Ellen White sagt, es wird neues Licht geben über das Mahlzeichen. Es wird neues Licht geben, ja, also wie gesagt, the Sabbath will be preached more fully. Das sind so Zitate, die ich kenne. Aber ich sehe da nirgends in den Zitaten, dass etwas anderes kommt, als wir bisher geglaubt haben. Ja, das Licht nimmt zu. Wie hat denn Gott sein Volk in den letzten Jahren geführt in der Vergangenheit? Das ist die Frage, die ich mir stellte. Denn sie sagt ja, wir haben nur eine Sache zu fürchten, wenn wir das vergessen. Wie Gott uns geführt hat. Frage, wie hat er uns denn geführt in unserer vergangenen Geschichte? Ich glaube, da müssen wir nicht lange überlegen. Er wählte Propheten, um sein Volk zu führen. Wir sehen das sowohl im Alten als auch im Neuen Testament bestätigt. Amos 3, Vers 7. Gott, der Herr, tut nichts. Nichts. Er offenbare es denn seinen Ratschluss den Propheten, seinen Knechten. Das Gleiche haben wir in Offenbarung 1,1. Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und dann geht es weiter, er hat sie seinem Engel gesandt, um seinen Knechten zu zeigen. Wir sehen im Alten und Neuen Testament, das ist, wie Gott sein Volk führt, durch Propheten, durch Licht, durch prophetisches Licht. Und unter Inspiration gab Gott 1884 der Bestseller-Autorin Ellen White Einblicke in den Hintergrund des großen Kampfes zwischen Licht und Finsternis. Viele wissen das vielleicht im Rahmen, aber nicht im Detail, was damals passierte. Ich möchte da ganz kurz darauf hinweisen. So sollte auch der Titel sein eines Buches, von dem sie sich wünschte, dass dieses Buch in der ganzen Welt verbreitet wird wie Herbstblätter. Nicht nur Adventisten und nicht nur Bibelfreunden. Sie sagt, wenn es ein Buch gibt, von dem ich mir wünsche, dass es wie kein anderes verbreitet wird, dann das Buch Der große Kampf zwischen Licht und Finsternis. Weil hier Einblicke deutlich werden, genau in dieser Auseinandersetzung, die wir nicht verstehen und unterscheiden können, es sei denn, wir sind erleuchtet durch prophetisches Licht. Aber was passierte 1884 im März? Sie war mit ihrem Mann James auf einer Beerdigung. Und zwar im Bundesstaat in Michigan, Lovett's Grove. Und dort, während dieser Beerdigung, gegen Ende, fiel sie in eine Vision. Mittendrin. Ich meine, es kann keine ungünstige Gelegenheit geben als bei einer Beerdigung. Wer das mal durchgeführt hat, der weiß das. Das sind sensible Momente. Aber wahrscheinlich brauchte Gott alle Aufmerksamkeit. Und da bekam sie diese Vision am 14. März 1858. Und in dieser Vision bekommt sie den Inhalt gezeigt, der später vier Bücher ausmachen sollte. Die bekamen den Namen The Spirit of Prophecy. Das wurde durch weitere Editorialarbeit erweitert dieses Werk und wurden daraus 5 Bücher, die wir heute kennen als Entscheidungsserie. Nicht alle wissen, und deswegen sage ich es, dass diese Entscheidungsserie das Ergebnis ist einer Vision. Und das Besondere war, dass bei dieser Vision, als sie aus dieser Vision herauskommt, sofort einen Schlaganfall bekommt und in der Gefahr ist zu sterben, dort auf der Beerdigung. Sie kommentiert das selbst, dieses Ereignis, und sie sagte dann, im Juni 1858 erhielt ich in Battle Creek eine Vision. In dieser Vision wurde mir gezeigt, dass der plötzliche Angriff in Jackson von Satan vorgesehen war, mir mein Leben zu nehmen, um die Arbeit zu behindern, die ich im Begriff war zu schreiben. Viele verstehen nicht, welche Bedeutung das hat, dass wir heute Bücher im Regal haben und Zugang haben zu Büchern, die von solcher Bedeutung sind, dass Gottes Diener sterben sollen, damit sie es nicht aufschreiben und weitergeben sollen. Könnt ihr euch vorstellen, welcher Zorn und Hass denen entgegenschlagen wird, die diese Bücher, den Inhalt, den großen Kampf, das Leben Jesu, das Wirken der Apostel, Patriarchen, Propheten, Propheten und Könige, der große Kampf, die diesen Inhalt selber studieren und mit dem Wort Gottes gemeinsam Charakterveränderung, denn dazu wurden diese Bücher geschrieben, erleben und dieses Licht weitergeben. Könnt ihr euch vorstellen, warum der Drache zornig ist? Ist uns bewusst, wenn wir morgens aufstehen und in den Tag gehen, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir fröhlich zum Frühstück gehen und einfach am Abend wieder fröhlich ins Bett? Wir werden eines Tages den Vorhang weggezogen bekommen, was wirklich geschieht und geschah hinter dem Vorhang, wie viel und wie viele Male Gottes Botschafter an Christi Stadt Attacken wurden mit dem Ziel, ihr Leben zu nehmen. Und wenn es nicht das möglich ist, wie bei Hiob, dann wenigstens ihr Leben zu zerstören. Klammer auf, nicht selten durch die eigenen Geschwister. Klammer zu. Mich hat das sehr bewegt, als ich das gelesen habe. Und mir wurde klar, was ich da in der Hand halte. Mit der Bibel und mit dem Geist der Weissagung, wie es am Anfang hieß, diese Bücher. Wir wissen ja, Geist der Weissagung meint den Geist der Prophetie, der sich in allen Propheten gezeigt hat. Vom Anfang bis zum Ende, inklusive Joel 3, wo das wiederholt wird, dass der Geist ausgegossen wird und die Knechte und Mägde werden Träume haben und Visionen. Nun, zu allen Zeiten, und das ist nichts Neues, war Satans Bemühen, den Geist der Prophetie, die Weissagung, unschädlich zu machen. Das Wort unschädlich ist ein bisschen unpassend. Weil unschädlich meint er, da ist was Schädliches und man macht es, man neutralisiert es. Es ist nicht mehr schädlich. Aber ich lasse das Wort ganz bewusst. Unschädlich zu machen, denn der Geist der Weissagung ist zersetzend und zerstörend für die Finsternis. Dort, wo Licht auftaucht, kann die Finsternis nicht bleiben. Und das geschieht nicht durch Argumente und durch tolle Worte und wunderbare Predigten und vielen Zitaten von Ellen White. Denn Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und diese Kraft, davon sprechen wir hier, des Evangeliums. Denn es ist eine Kraft Gottes, selig zu machen, alle, die daran glauben. Das ist wunderbar. Und deswegen lasse ich das Wort so, unschädlich machen. Es ist Gift für die Finsternis, der Geist der Weissagung. Für die Welt und für uns, wenn wir uns im Irrtum befinden. Und du kannst, ja, dazu später. Schauen wir mal zurück ganz kurz, einen Gang durch die Geschichte, wie das geschehen ist. Ich lade euch ein, mit mir in 2. Chronikerbuch, Kapitel 24 zu lesen. Also 4 Kapitel weiter von dem, was Josaphat hier jetzt aufruft, zu beachten. 2. Chronik 24. hier das erste Beispiel, wie hier Satan vorgegangen ist. Und er fängt schon bald danach an, nachdem Josaphat den Hinweis gibt. Fast so in der wie 1858. Gott gibt eine Offenbarung, viel Licht, die dem Adventvolk auf dem Weg zur Heimat scheinen soll. Zack, kommt der Schlaganfall. 2. Korinther 20:20. Josaphat sammelt sie und sagt, worauf es ankommt, Gott zu vertrauen und seinem Propheten zu gehorchen. Direkt danach kommt der Schlaganfall. Sofort kommt das Handeln. Der Herr aber sandte Propheten zu ihnen. Ich reiße das jetzt mal aus dem Kontext. Also wir können hier auf Zeitgründen nicht das ganze Kapitel lesen. Er sandte seine Propheten zu ihnen. Warum? Dass sie sich zum Herrn bekehren sollten. Es ist die Liebe Gottes, die Propheten sendet. Es ist nicht Ermahnung in erster Linie. Es ist der Sinn, dass Propheten zurück zu Gott finden, dass Gottes Volk zurück zu Gott findet. Liebe. Dass sie sich bekehren sollten und sie ermahnten sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Vers 20. Und der Geist Gottes ergriff Zecharia, nicht Zacharia, das ist ein anderer Prophet. Den Sohn des Priesters Jojada. Mensch, die ganzen Namen der Bibel, manchmal, ich denke mir einfach, jetzt weiß ich, woher Krieg der Sterne und all diese Filme, woher die ihre Namen haben. Jojada. Da trat vor das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott. Warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, dass ihr kein Gelingen habt? Kennen wir diese Formulierung? Hört auf seine Propheten, so werdet ihr gelingen haben, erfolgreich sein. Er sagt, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn, sodass ihr kein Gelingen habt? Geschwister, Mission, Botschafter zu sein an Christi Stadt, hat viel mit Technik und Methodik zu tun. Aber nicht nur. Es hat auch damit zu tun, dass ich treu bin und Gott gehorche. Denn Gott, haben wir gelernt im ersten Thema, will sich ja verherrlichen. Das ist sein Plan, das Licht, Jesaja 51, das Licht, das scheinen soll. Er sagt, ich will meine Gebote zum Licht der Völker machen. Wie? Verse 7, Jesaja 51, 7. Ihr, mein Volk, die ihr meine Gerechtigkeit kennt, in deren Herz meine Gebote sind. Nicht extern, intern. Paulus wiederholt es im Hebräerbrief. Der Bundesschluss, das soll der Bund sein, den ich schließen werde mit ihnen nach diesen Tagen. Ich will mein Gesetz in ihren Sinn geben und in ihr Herz will ich es schreiben. Das ist Gottes Plan, die Erleuchtung in Offenbarung 18, 2. Korinther. So verstehen wir, was Paulus meint, wenn er sagt, Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, damit durch uns entstünde die Erkenntnis Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist der ganze Plan von Offenbarung 18. Licht, das durch uns durch. Methodik, gut. Ich bin ein sehr logischer, methodischer Mensch. Ich liebe Ordnung und Methodik. Aber Gott musste mir zeigen, nach dem Seminar, als ich in den Dienst ging, es ist nicht genug, dass man eine Bibel tragen kann. Und es ist auch nicht genug, daraus zu zitieren. Es ist noch nicht mal genug, sämtliche Zitate von Ellen White zu einem Thema zu kennen. Wenn wir der Botschaft nicht gehorchen, werden wir eine tönende Schelle und ein klingendes Erz sein, weil uns die Liebe zu Gott fehlt, die dazu führt, dass wir ihm gehorchen. Wie viel Geld wird hier verschwendet? Wie viel Zeit und Energie wird hier verschwendet? Wozu? Damit der Mensch sich auf die Schulter klopfen kann und sagen, was ich alles getan habe. Aber Gottes Last ist eine einfache, leichte Last. Meine Last ist leicht und meine Bürde und mein Joch ist sanft. Mission ist nicht, doch, ich meine, ich bin Missionar in Afrika und das hat schon auch mit dem zu tun. das ist manchmal sehr anstrengend. Nicht nur heiß, anstrengend. Ich werde darüber am Sabbat erzählen, was Satan alles tut, damit die Menschen dort das Evangelium nicht erfahren. Und was Gott tut, und darum geht es hauptsächlich, was Gott tut, dass sie es erfahren. Aber das ist ein anderes Thema. Also achtet bei aller Methodik und bei allem, was wir wissen und so weiter, es geht primär darum, dass Gott sich offenbart durch Licht, das durch uns scheint, durch dem, dass wir vertrauen und gehorchen. Wir singen es ja auch in vielen Liedern. Warum übertretet ihr die Gebote, dass ihr kein Gelingen habt? Was ist die Folge? Alle schreien Amen. Praise the Lord. Preach it. Hört mal, wie es weitergeht. Ihr habt den Herrn verlassen, darum wird euch er auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn. Und sie steinigten ihn auf Befehl des Königs. Aber nicht im Wald, hinten um der Ecke, da wo der Baggersee ist, wo keiner es sieht, sondern im Vorhof des Herrn. Damit keiner sagen kann, das war so eine Privataktion. Das war im Namen Gottes, dass der Prophet gesteinigt wird. Denn was hat er gepredigt? Unfrieden. Während die falschen Propheten Frieden predigen, wo keiner ist. Und das führt dazu, wo wir sind, als Laodicea. Friede, es hat keine Gefahr. Das gilt nicht nur für Nicht-Adventisten, das gilt auch für uns. Die Abkehr von Gott und das Übertreten seiner Gebote führen zum sicheren Tod des Propheten, wenn das Volk nicht bereit ist, sich zu demütigen. An anderer Stelle in der Schrift sehen wir dieselbe Vorgehensweise, dieser Kausalität. Ungehorsam und Abweisung der Führung Gottes führt zum Tod des Propheten. Zum Beispiel Nehemia. Ich muss hier schnell durchgehen, ich will es nur daran erinnern. Aber sie wurden, Nehemia 9, Vers 26, aber sie wurden, merkt die Kausalität, sie wurden ungehorsam und widerstrebten dir und warfen dein Gesetz hinter sich und töteten die Propheten, die sie ermahnten, dass sie sich bekehren sollten. Wieder das gleiche Motiv. Gott zeigt seine Liebe. Er will nicht, dass wir in der Finsternis sind. Er will uns rausholen aus der Finsternis durch Licht. Und Finsternis hasst Licht. Denn Finsternis muss weichen. Oder im Buch Jeremia. Ich lasse es dann bei diesen alttestamentlichen Beispielen. Jeremia 2, Vers 30. Vergeblich habe ich eure Kinder geschlagen, gezüchtigt, ermahnt. Offenbarung 3, wen ich liebe, den ermahne ich, den züchtige ich. Wurde auch oft missbraucht, dieser Text. Und jetzt hört was an. Das habe ich mir fett angestrichen in meiner Bibel. Sie haben die Züchtigung nicht angenommen. Ich lese nach Schlachter. Hört mal, ob es klingelt. Euer Schwert hat eure Propheten, jetzt die Wortwahl, verschlungen wie ein reißender Löwe. Verschlungen wie ein reißender Löwe. Im Neuen Testament haben wir genau den Hinweis, dass der Satan wie ein Löwe umhergeht, um zu verschlingen. Und wir lesen darüber und denken, naja, der Teufel ist böse, der wird was machen. Aber was wird er tun? Was ist sein Plan? Was wird er tun? Hier haben wir den Prototyp dafür. Satan hat vor, den Geist der Weissagung, das wahre Licht, mit seinem Licht zu ersetzen. Und dafür muss das Licht weg. Egal, was es kostet. Aber im Neuen Testament hat sich das total geändert. Total. Die Bibel, auf jeder Seite wird deutlich, wie das Volk endlich bereit war, die Propheten anzunehmen und genau das zu tun, was sie sagten. Wie zum Beispiel in Matthäus 23, 37. Und das ist ein ernster Text. Es gibt nur zwei Situationen in der Bibel, wo gesagt wird, wann Jesus weinte. Einer davon ist der. Also achte darauf, in welchem Geist wir Dinge verstehen und anderen sagen. Ellen White sagt zum Beispiel nebenbei, sie sagt, wir sollten einem Menschen nur dann korrigieren und kritisieren, wenn wir bereit sind, für diese Person zu sterben. Puh, das ist eine hohe Anforderung. Nicht einfach mal, naja, sterben, ich bin ruhig, ich halte meinen Mund. Sterben heißt, wie Mose sagt, nimm mein Leben. Aber lass diese Sünder, die ein goldenes Kalb gebaut haben, am Leben. Unfassbar. Was für ein Geist der Mann hatte. Er war der demütigste Mensch, auf der er auf Erden lebte, heißt es. Haben wir was zu lernen? Es geht nicht immer nur um die Wahrheit. Es geht auch darum, wie wir mit Bruder und Schwester und vor allem mit Menschen reden, die die Bibel vielleicht noch nie in der Hand gehabt haben. Denn sonst wird das Schwert zum Hammer. Jesus steht dort auf dem Ölberg. Er schaut auf Jerusalem hinab, seine geliebte Stadt, die ein Hinweis sein sollte auf das Himmlische. Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wieder das gleiche Motiv. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Es ist fantastisch, wenn wir die ganze Bibel nehmen, wie wir sehen, dass im Alten Testament es einen Text gibt in den Psalmen, der deutlich macht, was die Flügel Gottes sind, seine Fittiche. Die rechte und die linke Tafel seiner Gebote. Das ist unsere Schutzwehr. Seine Gebote ist das, was uns sicher sein lässt. Hört auf den Herrn, vertraut dem Herrn, seinem Willen, und ihr werdet sicher sein. Das sind seine Flügel, unter die Gott sich sein Volk sammeln wollte, unter seinen Geboten. Aber ihr habt nicht gewollt. Hätte jemand besser es darstellen können als Jesus? Gab es jemand, der sensibler und feinfühliger für die Liebe Gottes werben kann als Jesus selbst? Gibt es jemand hier im Raum, der sagt, vielleicht, es gäbe jemand, der hätte die Liebe Gottes noch besser leben können. Er hat sie nicht gelebt, Jesus. Er war die Liebe in Person. Und Tausende und Zehntausende haben gesagt, wir wollen nicht. Das zeigt, wie finster Finsternis ist. Wenn kein Licht scheint, bist du zu allem in der Lage. Glaub bloß nicht, weil du Adventist bist und dein Name in einem Gemeindebuch steht, dass du deswegen das nie tun könntest, das nie tun könntest. Und wie konnten die nur in Israel ein goldenes Kalb bauen? Und hab eins in meinem Kinderzimmer stehen, in meinem Jugendzimmer, in meinem Wohnzimmer und hab sonst wo die goldenen Kälber überall versteckt. Ich stehe hier und ich sage jetzt keine Namen und ich sage das mit Demut. Ich durfte in meiner Ausbildung in verschiedenen Teilen, Bogenhofen, USA und in Philippinen. Ich durfte einige der, ich sage das demütig, besten Lehrer genießen. Ich kann jetzt keine Namen sagen. Manche von ihnen sind entweder heute keine Adventisten mehr oder sie waren keine mehr und sind sie wieder. Oder andere, die verschwunden sind, von denen keiner mehr weiß, was sie machen. Die Gebetswochen gehalten haben, die Licht verbreitet haben. Sag bloß nicht, das kann mir nie passieren. Das ist der erste Schritt, dass du auf dem Weg bist dahin. Wir müssen aufpassen, denn es ist kein Spiel, 2019 vor der Wiederkunft zu leben. Versteht ihr, warum es endlich aufhören muss, diese Diskussion um Frauenordination und liberal und konservativ? Sage ich, dass das keine Meinung dazu gibt, biblisch? Habe ich das gesagt? Dass die Bibel dazu nichts zu sagen hat? Natürlich. Aber wann machen wir endlich eine Generalkonferenzversammlung über das, was Laodicea fehlt? Da warte ich. Seit drei Generalkonferenzen und eine habe ich in den ganzen Arbeitsausschusssitzungen habe ich mitverfolgt auf der Tribüne. Seit drei Generalkonferenzperioden diskutieren wir um Frauenordination. Und das wird uns keinen Schritt dem Himmel näher bringen. Und ich sage das, ich habe eine Meinung dazu. Aber das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht die Kraft, die selig macht. Ich weiß, dass ich hier anecke mit dem, was ich sage. Und hoffentlich ecke ich an bei liberal und konservativ. Ein weiteres Beispiel, Apostelgeschichte 7, 51 bis 52. Stephanus, wieder aus dem Kontext gerissen, aber es geht nicht anders, wir haben die Zeit nicht. Ihr wisst, er predigt hier und er macht nur eins. Er geht durch die Geschichte und beschreibt die Geschichte des Volkes Israels bis zu einem gewissen Punkt, wo dann der Punkt kommt, wo Bekehrung stattfinden muss und das geht nur durch Licht. Jetzt sagt er etwas, das lernt man nicht im Homiletikunterricht als Prediger. Ihr Halsstarrigen mit verstockten Herzen und tauben Ohren, denkt daran, die Predigt galt nicht den Nicht-Adventisten. Ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Und was ist der Heilige Geist anderes als der Geist der Weissagung? Oder andersrum, was ist der Geist der Weissagung anderes als der Heilige Geist? Hier ist nicht Petrus, Apollos, Paulus, Ellen White. Es ist der Geist Gottes. Und das ist entscheidend. Und damals gab es schon Spaltungen. Ich gehöre zu Apollos. War ein machtvoller, denkt daran, der Mann hat wie kein anderer, hat der Christus gepredigt und die Juden widerlegt, heißt es in Apostelgeschichte 9. Er hat sie widergelegt, mit Kraft, mit Vollmacht. Was ist passiert aus seinen Predigten? Nichts. Paulus kommt in das Hochland, der Mann ist voll des Geistes und er sagt, was ist denn bei euch los? Was ist hier los? Ich habe lange gebraucht, um verstehen, was die Frage Paulus soll. Was ist hier los? Habt ihr nicht den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Die haben gepredigt, die haben sich die Lunge rausgepredigt und es ist nichts passiert. Paulus legt auf sie die Hände auf, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und Heiligen Geistes. Was passiert? Kurz gefasst, in den nächsten Versen. Die Bevölkerung sammelt alle Zauberbücher und schmeißt sie auf den Marktplatz und verbrennt sie. Unglaublich. Das ist der Unterschied zwischen Wahrheit in menschlicher Kraft, voll studiert, richtig in der Lehre, aber ohne Kraft. Warum? Wegen dem Heiligen Geist. Und ich darf hier ganz kurz erwähnen, das ist nicht mein Thema, aber ich habe ein ganzes Thema darüber mal gemacht, weil ich plötzlich bei einer Gebetswoche in Wildwood, plötzlich beim Studium habe ich was entdeckt, was ich nie gesehen habe. Drei Engel. Mit lauter Stimme, laut heißt natürlich hörbar, noch lauter, noch mehr Leute müssen schreien und rufen. Da steckt die Kraft drin, stimmt's? Darin ist die Überzeugung, dass alle sich vereinigen und eine Botschaft predigen. Laut! Und da musste Gott mich korrigieren. Ich dachte, die Dringlichkeit, noch mehr Leute, die denselben Botschaft haben, die Einigkeit, das ist es, was der Botschaft der drei Engel Kraft verleiht. Aber das ist es nicht. Sie sagt, der dritte Engel gesellt sich zu den ersten beiden Engeln und dann steht, dass er mit lauter Stimme ruft, denkt daran, Offenbarung 18 ist nicht nur laute Stimme, sondern das schreit mit lauter Stimme, ist eine dreifache Steigerung. Und dann sagt sie, die laute Stimme ist gleich, sage ich jetzt mal so. Aber sie sagt es. Sie spricht von der lauten Stimme, die da ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Da musste ich schlucken. Dringlichkeit, die Einigkeit in derselben Lehre muss nicht das sein, was letztendlich das Werk beendet. Es ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, was ja schon genug erwähnt wurde. Und dann frage ich mich, in meiner Überzeugung, in meinem Sendungsbewusstsein als Adventist, der ich den Auftrag Gottes ernst nehme, gibt es irgendwo einen Punkt, wo der Heilige Geist keine Kontrolle über mein Leben hat? Wenn das der Fall ist, wird das Werk ohne mich geschehen, auch wenn ich dabei bin, zu glauben, es zu tun. Ich sage nicht, dass jeder dadurch sein ewiges Leben verliert. Das will ich damit gar nicht sagen. Aber der eine baut mit Gold und weiß ich nicht was, der andere mit Holz und all diesen Materialien, die im Feuer letztendlich keinen Bestand haben. Und das Feuer kommt. Das Feuer kommt nicht nach den 1000 Jahren. Das Feuer für Adventisten kommt vor den 1000 Jahren. Die Prüfung, geläutert zu werden, zu gucken, ist da Schlacke in meinem Leben? Nicht die Frage, wie viel, darum geht es nicht, wie viel, sondern ist es da? Es heißt hier, Vers 52, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben getötet, die zuvor verkündigt haben, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr geworden seid. Das war der letzte Tropfen zum Überlaufen des Fasses. Die Leute fangen an zu schreien und wie kleine Kinder mit den Füßen zu stampfen und sagen, hör auf, hör auf, hör auf. Und der Mann, der stand da und leuchtete, der hat nicht nur geredet, die Bibel sagt, er erstrahlte, er leuchtete. Die haben das gesehen, wie der Mann leuchtete. Wie das genau aussah, ich habe keine Ahnung. Aber sichtbar war es für die Leute, dass dieser Mann nicht nur redet, sondern dass er die Herrlichkeit Gottes wieder strahlt. Und das führt dazu, der Mann muss weg und sie töten ihn. Nun, Neues Testament, keine Veränderung. Aber in der Zeit der Kirchengeschichte, da war das ganz anders. Endlich kommt die Phase. Das ist der längste Teil und den muss ich mit dem kürzesten Bibeltext behandeln. Offenbarung Kapitel 11. Das ist das Kapitel, wo die Kirchengeschichte behandelt wird in der Offenbarung, unter anderem. Aber vielleicht der wichtigste Teil. Schaut mal, und dort in Vers 3, dort heißt es, ich werde meine zwei Zeugen was geben? Was steht dort? Vollmacht. Haben wir nicht gelernt, dass das Predigen Jesu von dem Predigen der Schriftgelehrten unterscheidete? Oder unterschied auf Deutsch? Markus 1, 22, die Leute entsetzten sich über Jesus und seine Predigt. Warum? Denn er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Und die Schriftgelehrten haben immer gesagt, Rabbi so, Rabbi so, Rabbi so, Rabbi so. Er hat gesagt, wahrlich, ich sage euch. Es steht geschrieben. Und da heißt es jetzt, ich werde meinen beiden Zeugen Vollmacht geben, das Evangelium. Vers 4, diese beiden Zeugen, hört genau zu, sind die zwei Ölbäume, die zwei Leuchter, zwei Lichter. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorscheinen. Der hat einen hellen Schein gegeben, erinnert euch daran. Botschaft an Christi Stadt. Wer sind denn diese beiden Zeugen? Und ich weiß unter meinen Geschwistern, das Erste, was ich höre, ist meistens, Ellen White hat gesagt, Altes und Neues Testament. Und das ist, wer bin ich, dass ich sage, das ist falsch. Natürlich ist es Altes und Neues Testament, aber geht es noch genauer? Die Bibel zeigt uns, ich meine, Altes und Neues Testament, das ist groß, das sind große Dinge. Kann man das Große noch genauer präzisieren, ohne dass man widerspricht? Was ist es denn, diese beiden Zeugen, die Gott eingesetzt hat, von Anfang der Welt bis zum Schluss? Lass uns mal studieren. Und nebenbei, hier wird gleich die Frage von Matthäus 25 gelöst, von den 10 Jungfrauen. Denn die hatten kein Öl, aber Lampen. Das ist nicht mein Thema, aber das wird mitgeklärt in der Beantwortung hier, was die zwei Ölbäume sind. Es sind zwei Leuchter. Kennt ihr zwei Lichter in der Bibel? Oder welche Lichter kennt ihr in der Bibel? Keine. Siebenarmige Leuchter. Dankeschön, das ist ein Licht. Dankeschön, lesen wir das mal. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ihr Bibelstudenten, wovon spricht David in diesem Psalm? Bitte? Vom Gesetz, und zwar vom ersten Vers bis zum letzten. Jeder Vers hat das Gesetz Gottes als Thema. Halten wir fest, der Wille Gottes, sein offenbarter Wille, und wir haben ja gelernt, Jesaja 51, er will Licht senden zu den Heiden und er sagt, meine Gebote sollen das Licht werden für die Heiden, in den Herzen der Gläubigen. Jetzt haltet es im Kopf. Hier steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das Gesetz Gottes ist tatsächlich ein Licht, das Finsternis vertreibt. Römer 7, Vers 7. Ohne das Gesetz wüsste ich nicht, dass Finsternis in meinem Leben wäre. Wenn es heißt, du sollst nicht begehren, du sollst nicht ehebrechen, nicht lügen und so weiter. Es ist tatsächlich ein Licht. Kennt ihr noch ein Licht? Bitte? Jesus ist das Licht. In ihm vereinigt sich alle Lichter. Er hat ja auch gesagt, ihr seid das Licht. Klar, natürlich. Noch ein Licht. Dankeschön. Wo steht das? 2. Petrus 1, Vers 19. Lesen wir mal zusammen. Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem finsteren Ort. Jetzt halt mal zu. Das ist gigantisch. Hier steht, dass Prophetie vorbereitet auf die Wiederkunft. Aber nicht extern, intellektuell. Jetzt, wie geht's weiter? Dass da scheint an einem finsteren Ort, bis der Tag anbreche, das Licht. Wo? Im Herzen meines Bruders. Im Herzen der Heiden. Bis in, wie heißt das hier? Bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Der Morgenstern, Jesus Christus, er geht auf oder er geht nicht auf. Und Prophetie spielt hier eine entscheidende Rolle in der Vorbereitung für Gottes Volk und die Welt. Die Zeit würde nie lange, nicht eine ganze Tagung, um zu erzählen, was man erlebt, wenn man Evangelisation macht für Menschen, die die Bibel nicht als erstes als Quelle nehmen für Prüfung und ihnen zeigt, was in der Prophetie geschieht. Da ist so eine Offenheit da, weil sie sehen, Gott erleuchtet sie. Und dann sehen wir, dass in Offenbarung 11, Vers 7, es heißt dann von diesen beiden Zeugen, wenn sie ihr Zeugnis vollendet haben, so wird das Tier aus dem Abgrund aufsteigen, mit ihnen kämpfen und wird sie überwinden und sie töten. Das gleiche Prinzip in der ganzen Bibel. Gesetz und Prophezie. Die beiden Zeugen, die Gesalbten, werden dargestellt als Mose und Elia. Mose, der das Gesetz gibt, Elia, der Prophet, der durch prophetische Weisung das Volk vom Götzendienst zurückführt. Verstehen wir, warum der Hass des Drachens in Offenbarung 12, Vers 17 so groß ist, wenn es heißt, die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wer sind die beiden Zeugen? Das Gesetz und die Prophetie. Beides ist Altes und Neues Testament. Wir haben das sogar bei Jesus in Matthäus 22. Was ist das höchste Gesetz? Du sollst Gott, den Herrn, lieben mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Gemüt und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Zwei Tafeln. In diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten, Geist der Weissagung und Gottes Wille. Die beiden Zeugen, die werden getötet. Und ich muss mich sputen, was sind jetzt die Ölbäume? Die zwei Zeugen haben wir identifiziert. Es ist so wichtig. Schaut mal in Sacharja 4, Vers 1. Und es hat damit zu tun, wie das Werk vollendet wird. In der es heißt, in Sacharja ab Kapitel 4, der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird. Zufall, dass der Engel ihn gerade dort erreicht, wo er schläft? Mit welcher Botschaft holt er ihn aus dem Schlaf? Und sprach zu mir, was siehst du? Ich sprach, ich sehe, da steht ein Leuchter, ganz aus Gold, mit einer Schale oben drauf, auf der sieben Lampen sind, die sieben Schnauzen an jeder Lampe. Hört, und zwei Ölbäume neben dem Leuchter. Dabei einer zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Ich hob an und sprach zu dem Engel, mein Herr, was ist das? Jetzt lasst uns die Erklärung anschauen. Jetzt kommt die Botschaft. Und der Engel, der mit mir redete, antwortete und sprach zu mir, weißt du nicht, was das ist? Ich sprach, nein, Herr. Er antwortete und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Es, habe ich fett unterstrichen, es, ja was denn? Es soll nicht durch Heer und Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Was soll nicht geschehen durch Heer und Kraft? Mit anderen Worten, menschlicher Bemühung, menschlicher Methodik, menschlichen finanziellen Mitteln, menschlicher Technologie. Noch effektiver, noch bessere Technologie, noch ein schöneres Gebäude. Es soll nicht dadurch geschehen, die Vollendung, sondern durch den Geist Gottes. Und dann heißt es, wie bist du, du großer Berg, in Klammer Hindernis, der du vor Zerubabel zur Ebene werden musst. Er wird hervorholen den Schlussstein, sodass man rufen wird, Gnade, Gnade für ihn. Und es geschah zu mir das Wort des Herrn, Vers 9. Die Hände Zerubabels haben dies Haus gegründet. Seine Hände sollen es auch vollenden. Damit ihr erkennt, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Ich erinnere mich an die Andacht, die wunderbare Botschaft von Touch. Die unvollendete Gemeinde. Wann kommt der Schlussstein? Wenn wir verstehen, dass es nicht durch Heer oder Macht geschieht. Wenn es in uns geschieht, das Licht. Dann heißt es hier Vers 10, denn wer immer den Tag des geringsten Anfangs verachtet hat, und die Adventbewegung hat unter allen Bewegungen wahrscheinlich den kleinsten Anfang. Da ist nichts Ruhmreiches. Keine große Bewegung mit Massen- und Mega-Gottesdiensten. Eine kleine. Und wie heißt es in Philadelphia? Weil du klein und weil du wenig Kraft hast. Aber das Wort vom Ausharren auf mich bewahrt hast. Darum habe ich dir eine Tür geöffnet. Ins Heiligtum einzutreten, in die zweite Abteilung. Der wird doch mit Freuden sehen den Schlussstein Zerubabels. Jene, hör zu, diese beiden Ölbäume, so heißt es jetzt, sind die sieben Augen des Herrn. Jene sieben sind des Herrn Augen. Ihr denkt an Offenbarung, das Lamm, das sieben Augen hat, der Geist Gottes, der in Jesaja beschrieben wird, der Geist der Zucht, der Geist der Ehrfurcht, der Geist des Gehorsams, der Geist, das ist ein und derselbe Geist, der alles wirkt, die Frucht des Geistes. Er wird alle Lande durchziehen, liebe Freunde, und er wird suchen. Was wird dieser Geist wohl suchen? So steht's. Er sucht die Demütigen im Lande, die sich bereit sind, unterzuordnen unter Gottes Willen. Ich muss hier schließen und möchte zusammenfassend deutlich machen, diese zwei Ölbäume zur rechten und zur linken, heißt es dann weiter, an denen sind goldene Röhren und das Öl, der Geist, fließt aus den beiden Bäumen, Gesetz und Prophetie, der Geist Jesu und seine Gebote. Die da halten die Gebote Gottes und haben das Zeugnis Jesu. Dieser Geist fließt in den Leuchter hinein. Offenbarung 1, die sieben Gemeinden sind der Leuchter. Jesus wandelt mitten unter ihnen und sie leuchten. Ihr seid das Licht der Welt, weil Jesus unter ihnen leuchtet. Und weil sie die Gebote Gottes halten und haben das Zeugnis Jesu. Ist es nicht wunderbar, wie das zusammengeht alles? Ist es nicht wunderbar, wie sichtbar wird, wie Gottes Licht danach sucht, Raum zu finden in uns. Mach die Türe auf, heißt es in Laodicea. Mach die Türe aus, damit ich das Licht hineinkomme. Diese sind die zwei Gesalbten, so heißt es. Die zwei Gesalbten. Wunderbar. Wie steht es mit unserer Zeit, ihr Lieben? Lasst uns jetzt wieder hier, leider, ich würde so gern weiter hier an diesem Thema machen. Lasst uns einen Reality-Check machen. 2019, ASI-Tagung. Wie sieht es bei uns aus? Es hat sich nie was verändert, auch nicht durch die Kirchengeschichte. Aber heute ist das anders. Heute wird der Geist der Weissagung mit offenen Armen empfangen. Erlaubt mir diese Provokation, aber manchmal ist es effektiver, als viele Worte zu machen. Lässt Gott sein Licht und seine Prophetie heute heller leuchten als je zuvor? Das Licht nimmt zu, sagt der Psalmist, bis zum Vollendung des Tages. Nimmt das Licht zu, nicht ab. weil die Finsternis zunimmt. Und wir wollen die letzten beiden Fragen uns stellen, mit denen wir ins Gebet gehen wollen. Hat sich Gottes Volk, zu dem ich gehöre, die geistliche Haltung geändert seit 6000 Jahren? Die Bibel sagt nein. Malachi sagt, ich, der Herr, wandle mich nicht, ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Zweite Frage, hat sich daran was geändert, dass Gottes Volk die Propheten tötet? Zu schnell kann der Gedanke aufkommen, hätten wir zu Zeiten unserer Väter gelebt, so wären wir nicht mit ihnen schuldig geworden am Blut der Propheten. Haben wir das nicht schon mal gedacht? Wie konnten die das Kalb bauen? Wie konnten die im Vorhof den Propheten des Herrn steinigen und so weiter? Aber werden nicht auch Gottes Propheten heute getötet? Ich sage euch jetzt den effektivsten Weg, wie ihr einen Propheten tötet. Unser Workshop, der hätte euch 7 gezeigt. Aber ich sage euch einen. Es ist der effektivste Weg, wie ihr einen Propheten mit Sicherheit töten könnt. Wollt ihr ihn wissen? Lest ihn nicht. Lasst ihn einfach weiter in eurem Schrank stehen. Ohne Schwert, ohne Blutvergießen. Tot ist er. Und kritisiere ihn. Und weiß es besser als das, was da steht. Missbrauche ihn, um noch besser, noch heiliger und noch endzeitlicher, um noch übriger zu sein. Wir wissen gar nicht, wie viele Propheten wir getötet haben. Durch das, dass wir bockig waren und uns nicht gefügt haben dem, was Gott uns sagen will. Ich schließe mit einem letzten Zitat, einer Warnung, die nicht von mir kommt, sondern aus dem Geist der Weissagung. Schon bald wird alles Mögliche getan werden, um den Wahrheitsgehalt der Zeugnisse des Geistes Gottes in Zweifel zu ziehen. Ein weiterer Weg, wie man tötet. Und sie zu verdrehen. Satan ist ständig dabei, die Menschen zu täuschen und von der Wahrheit abzulenken. Hör zu, es muss Gänsehaut verursachen. Der letzte Betrug, die letzte Auseinandersetzung durch Satan wird darauf abzielen, das Zeugnis des Geistes Gottes unwirksam zu machen. Satan wird äußerst klug vorgehen und um auf verschiedene Art und Weise, nicht ein Weg, auf verschiedene Art und Weise, mit unterschiedlichen Mitteln das Vertrauen der Gemeinde der Übrigen in das wahre Zeugnis zu erschüttern. Schwester, das steht vor uns. Haben wir uns zu fürchten für die Zukunft? Wir haben nichts zu fürchten für die Zukunft. Es sei denn, du vergisst, wie Gott geführt hat sein Volk in der Vergangenheit. Durch sein Gesetz, durch Vertrauen in sein Wort. Und durch den Gehorsam gegenüber seinem Propheten. Das gilt dir, das gilt mir, das gilt Asi, das gilt unserem Präsidenten in Washington. Hier ist keine Ausnahme. Ich bin so dankbar, dass wir eine Kirche mit Vision sind. Nicht geschrieben in einem Bestseller von einem Mann namens Rick Warren. Wir sind eine Kirche mit über 2000 Visionen. Wir sind eine Gemeinde, die auf biblischem Fundament steht. Eine Gemeinde, die, so heißt es, ihre beiden Beine, ihr Fundament auf dem Mond hat und begleitet es mit Licht. Zwei Lichter. Das eine ist das Licht der Gerechtigkeit Gottes, und wir haben in Jesaja 51 gelernt, die Gerechtigkeit Gottes offenbart er in seinen Geboten, im Herzen der Menschen, weil da die Gerechtigkeit des Menschen zu Staub gehen muss, damit sie überhaupt die Gerechtigkeit Gottes anerkennen kann. Das ist die Gerechtigkeit, das Licht, das uns begleitet und leuchten lässt. Das ist das Licht, das nicht in sich selbst Licht ist, sondern angeschienen wird vom Licht. Kennt ihr ein Licht, das in der Finsternis scheint? Und nicht selber leuchtet? Der Mond. Umso fester haben wir das prophetische Wort, Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem finsteren Ort. Die Sonne scheint am Tag. Deswegen nennen wir es Tag. Aber der Mond scheint des Nachts. Verstehen wir, Petrus? Prophetie. Diese Frau steht auf dem prophetischen Wort und ist bekleidet, nicht mit Blabla, sondern sie tut das Wort Gottes. Das ist das Licht. Christus Charakter wird dann offenbar, wenn wir nicht aufhören zu reden, nicht aufhören zu reden, bitte zitiert mich, ich glaube, er hat gesagt, wir sollen nicht mehr reden. Wenn wir aufhören zu reden, ohne Kraft. Und die Kraft kommt durch das Evangelium, in dem sich Gott verherrlicht. Meine Frage ist, sind wir bereit, nicht in guten Zeiten, wie heißt es bei der Hochzeit, in guten Zeiten, da wollen wir gerne tun, was Gott will. Aber wie sieht es aus, wenn Zweifel kommen? Wie sieht es aus, wenn das Geld knapp wird? Wie sieht es aus, wenn Bruder oder Schwester mich verklagen? Will ich auch in guten und schlechten Zeiten Gott treu sein, ihm vertrauen, meinen Verstand in den Staub legen und sein Wort als mein sicheres Licht nehmen? Das scheint an einem finsteren Ort. Und ich weiß, ich kenne euch nicht alle, die wenigsten. Ich weiß, dass da manchmal ziemlich viel Finsternis ist. In uns, um uns und in unserer Gemeinde. Haltet euch nicht an der Finsternis auf. Haltet euch nicht daran auf, bei anderen Finsternis zu suchen. Sondern seid Licht. Das ist die einzige Chance für die, die in der Finsternis sind. Licht zu bekommen. Gott zu verstehen im Angesicht der Jesu. Möchtest du Licht sein? Alle Zeit? In der Ehe? In der Familie? In der Gemeinde? Als Botschafter Christi Stadt? Ich möchte das und ich meine das so. Weil ich dankbar bin, dass heute Finsternis, die mich umgeben hat, mein ganzes Leben lang, weg ist. Und ich eine Perspektive habe. Und wenn ich zum Horizont schaue in die Zukunft, wisst ihr, was ich sehe? Licht, nicht Finsternis. Ich sehe Licht am Horizont. Gott möge uns segnen, dass die Worte, dass das Essen zur Bewegung führt. Amen.